Ja, lass uns aufschlagen den Propheten Jesaja in Kapitel 12. Ich lese diese Verse nochmal hier in Kapitel 12, Vers 1 bis 6. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt, doch dein Zorn hat sich gewendet und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Denn ja, der Herr ist meine Stärke und mein Loblied und er ist mir zur Rettung geworden. Und mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung und werdet an jenem Tage sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Gott prophezeit hier, oder Gott schenkt Jesaja diese Prophezeiung der Erlösung, der Errettung. Und zuallererst geht es um Israel und Gottes großen Plan für das Volk Israel. Aber nicht nur für das Volk Israel, sondern für die ganze Welt, für alle Völker. Und das ist das, was wir dann in der Offenbarung später auch lesen. Wir sehen, dass Gott den Zorn über unsere Sünde, die Zorn über die Sünde seines Volkes, dieser Zorn, er hat sich gewendet. Er hat sich abgewendet von denjenigen, auf den der Zorn ausgerichtet war. Worüber ist Gott zornig? Gott ist zornig über die Sünde. Die Sünde, die zerstört. Die Sünde, die unsere Beziehung zu Gott zerstört. Die uns trennt von der Quelle des Lebens, von der Quelle der Liebe. Und all das, was sie dann hervorbringt, Lüge, Betrug, Neid, Missgunst, Habsucht, Götzendienst, Hurerei, Untreue, Lieblosigkeit. Gibt's sowas? Ja. Gibt's eine Menge von. Gibt's eine Menge von ihr. Und der Zorn Gottes trifft diese Sünde und all ihre Auswirkungen, die ganzen Werke des Fleisches. Gottes Zorn ist darauf gerichtet. Aber hier singt Israel, der Zorn hat sich gewendet, abgewendet. Gott ist mir nicht mehr zornig. Warum? Er hat sich abgewendet, der Zorn Gottes, und hat sich zugewendet demjenigen, in dem keine Sünde war. Wie furchtbar ungerecht ist das denn? Diejenigen, die Zorn verdient haben, auf sie ist der Zorn nicht mehr gerichtet. Er hat sich abgewendet von denen, die den Zorn verdient haben. Und hat sich zugewendet, der Zorn hat sich gewendet auf den, bei dem keine Sünde zu finden ist. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich nehme den Zorn auf mich. Ich will der Blitzableiter sein. Der Blitz, der dich hätte treffen sollen. Ich nehme ihn auf mich. Ich stelle mich an deine Seite und hebe den Arm, sodass der Blitz nicht dich trifft, sondern mich. Der Zorn Gottes hat sich abgewendet von dir, von mir und hat sich gewendet auf Jesus. Ist das nicht furchtbar ungerecht? Ja. Und doch ist das die Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit Gottes besteht darin, dass er gerecht ist. Und dass er die gerecht macht, die ihr Leben vertrauen, ihr Leben in die Hand legen dessen, der für sie gestorben ist, der den Zorn Gottes auf sich genommen hat. Jesus ist dein Blitzableiter geworden. Er hat den Zorn Gottes auf sich genommen. Er ist für uns zur Sünde geworden. Und in ihm wurde die Sünde gerichtet. Meine Sünde wurde gerichtet. Und an jenem Tag wirst du sagen, ich preise dich, Herr. Ja, du hast mir gezürnt. Aber dein Zorn hat sich gewendet, hat sich abgewendet von mir und ist auf Jesus gekommen. Und der Trost, die liebevolle Zuwendung des Vaters zu dem einen geliebten Sohn, sie hat sich auch gewendet. Von dem geliebten Sohn zu mir, dem Sünder. Was für eine unbegreifliche Gnade ist das? Und du kannst dich wehren und sagen, nein, das ist ungerecht. Ich will den Zorn tragen. Und Jesus soll die liebevolle Zuwendung zum Vater haben. Wie Petrus gesagt hat, ne? Ich muss dir die Füße waschen und nicht du mir, Jesus. Da sagt Jesus, wenn du das nicht mit dir machen lässt, dann hast du keinen Teil an mir. Das ist die Entscheidung des Vaters. Es ist in die Entscheidung des Sohnes gewesen, diesen Weg der Gnade zu gehen. Ich gebe mich für dich. Wenn du aber erkennst und begreifst, boah, was hat er für mich getan? Dann stimm ein in das Loblied Israels, was sie am Ende singen werden, weil sie erkannt haben werden, ja, das ist unser Messias, das ist unser Erlöser, unser Erretter. Er hat die Schuld, unsere Schuld getragen. Und sie werden singen, ich preise dich, Herr. Du hast mir gezürnt, dein Zorn hat sich gewandt und du hast mich getröstet. Siehe, Gott ist meine Rettung, ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Wenn Gott bereit ist, das für dich zu tun, wenn Jesus bereit ist, das für dich zu tun, all den Zorn auf sich zu nehmen, der gerechterweise dich getroffen hätte. Er nimmt all diesen Zorn auf sich. Wenn er das für dich getan hat, wie kannst du ihm nicht vertrauen? Es ist doch selbstverständlich, das ist doch das, was in unserem Herzen ganz natürlicherweise entstehen sollte und müsste. Ich bin voller Vertrauen und fürchte mich nicht. Und das ist das, was Paulus sagt. Im Heiligen Geist juble ich und sage, ich fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Wenn Gott für mich ist, wer ist dann gegen mich? Und er ist für dich. Du kannst es sehen am Kreuz von Golgatha. Der Zorn hat sich gewandt. Was auch immer Gott berechtigterweise gegen dich haben könnte. Es ist für Gott nicht mehr existent. Ich denke nicht mehr daran, sagt Gott. Ich denke nicht mehr dran. Alles, wo du versagt hast, alles, wo du nur um dich selbst gekreist bist, alles, wo du dich der Kraft und Macht der Sünde hingegeben hast und dein Leben für dich gelebt hast. Ich denke nicht mehr dran. Ich habe das auf mich genommen. Ich trage das. Ich liebe dich mit einer vollkommenen, ewigen Liebe. Du bist geliebt und angenommen, weil Jesus den Zorn getragen hat. Wollen wir das nicht an unser Herz lassen, diese Liebe? Diese Rettung, dieses Heil? Wenn das in unser Herz hineindringt, dann verändert das unser Leben vollkommen. Wenn wir diese Liebe hineinlassen in unser Herz, sie verändert unser Leben vollkommen. Und das, worunter du jetzt leidest, wo du denkst, ich würde doch so gerne ein Leben leben im Lobpreis, in der Anbetung Gottes. Ich würde doch so gerne ein Leben leben in Freude. Ich würde doch so gerne ein Leben leben in der Hingabe, in der Liebe zu Gott und meinen Nächsten. Da sage ich dir, das ist das, was Gott dir heute schenken möchte. Die Quelle ist da, die Quelle sprudelt, Geschwister, die Quelle sprudelt. Sie ist da. Wenn du durstig bist, dann komm und trinke. Wie Jesaja hier sagt, inspiriert durch den Heiligen Geist, mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Wisst ihr, das ist eine Prophezeiung auf, wir lesen das in der Offenbarung. Wenn wir Offenbarung lesen, Kapitel 7, Vers 17. Wir sehen eine riesige Menschenmenge von Erlösten. Ja, von denen, die erlöst wurden in dieser Gnadenzeit, aber auch die, die erlöst wurden in der Zeit der großen Bedrängnis. Wenn die Gemeinde Gottes hinweggenommen ist von dieser Erde, wird es immer noch eine große Menge von Menschen geben, die nicht verloren gehen. Aber sie werden ihr Leben alle lassen müssen. Aber in dem Moment, wo sie getötet werden, werden sie in die Gegenwart Gottes kommen in den Himmel. Und dort ist diese große Menge zu sehen, von der hier die Rede ist in Kapitel 7. Ab Vers 9 ist das zu lesen. Die große Menge, die dort ist vor dem Thron Gottes. Und dann steht hier in Vers 14, Johannes schreibt, ich sprach zu ihm, einen der 24 Ältesten, die vor dem Thron Gottes sind. Ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es, du weißt, woher diese Menschen kommen. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus der großen Bedrängnis kommen. Und sie haben ihre Gewänder gewaschen und sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Menschen, die der Selbstgerechtigkeit Tschüss gesagt haben. Und das Evangelium von der Gnade Gottes angenommen haben. Ja, ich habe es nicht verdient. Ich habe den Zorn Gottes verdient. Aber ich habe erkannt, der Zorn hat sich gewendet und hat den Sohn Gottes getroffen. Er hat sein Blut vergossen für die Sünde der Menschen und ja auch für meine Sünde. Und dadurch sind sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern, auch werden sie nicht mehr dürsten. Noch wird die Sonne auf sie fallen, noch irgendeine Glut. Denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie hüten und sie leiten zu Wasserquellen des Lebens. Und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Wir sehen hier den guten Hirten, der seine Schafe zum stillen Wasser führt. Und sie trinken aus der Quelle, aus dem Wasser des Lebens. So wird es dann sich erfüllen. Wir lesen das in Kapitel 21 von Offenbarung. Und da steht in Vers 6, und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Und dann steht hier in Kapitel 22, Vers 1, und er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, diesseits und jenseits, war der Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Das Wasser fließt dort. Und dann sagt er auch nochmal später in Kapitel 22, Vers 17, der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das, was unseren Durst stillt, du kannst es trinken, und es stillt deinen Durst. Das ist eine Prophezeiung für das große Ganze, für diese ganze Welt. Aber wisst ihr, das Wunderbare ist, dass diese Verheißung jetzt schon etwas ist, was du erleben, erfahren kannst. Was Jesus, der Messias, der ja schon gekommen ist, uns jetzt schon geben will. Geistlich. Und das findest du in Johannes. Im Johannesevangelium, Kapitel 4, da war diese Frau, die Wasser geholt hat, am Wasserloch. Aber wisst ihr, Gott schaut viel tiefer ins Herz. Das sind diese äußerlichen Dinge, die äußeren Verpflichtungen, unsere alltäglichen Verpflichtungen, all das, was wir so tun, Tag für Tag. Und sie tut das Tag für Tag. Aber da ist in ihrer Seele ein viel tieferer Durst, ein viel, viel tieferer Durst, der nicht gestillt wird. Und Jesus sieht das, sieht viel tiefer. Und er fängt dieses wunderbare Gespräch mit ihr an und kommt mehr und mehr an den Punkt, dass er ihr offenbart, worum es eigentlich geht. Vers 13, Jesus spricht zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und das ist diese Verheißung. Jesus hat dieses lebendige Wasser. Du kannst zu ihm kommen und von ihm trinken und dein Lebensdurst wird gestillt. Ja, noch mehr. Wenn du zu ihm kommst und von ihm trinkst, entsteht etwas in dir, eine Quelle entsteht in dir, die sprudelt. Und zwar nicht nur für dich, sondern auch für andere, von denen andere trinken können. Du kannst anderen zu trinken geben. Du läufst nicht mehr durch dieses Leben und suchst, wo du deinen Durst stillen kannst, sondern du empfängst von Jesus aus der Quelle des lebendigen Wassers und kannst andere segnen, kannst anderen von dieser Quelle weitergeben, das lebendige Wasser. Wir springen in Kapitel 7 von Johannes. Vers 37. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Komm zu mir, du hast Durst, komm zu mir. Jesus ist nicht getrieben von seinem eigenen Durst. Nein, sein Durst ist gestillt in Gott. Aber er hat diese Quelle des lebendigen Wassers und sagt, wenn du Durst hast, dann komm zu mir. Ich kann dir was zu trinken geben. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer mir vertraut, der empfängt dieses Wasser, der empfängt ja noch mehr. In ihm wird dieses Wasser zur Quelle werden. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Jetzt ist aber Jesus verherrlicht und er hat seinen Geist denen gegeben, die an ihn glauben. Ist damit nicht für immer der Durst gestillt? Wisst ihr, in uns kämpft Geist und Fleisch. Und unser Fleisch, das geht gerne die alten Wege und sucht gerne die alten rissigen Zisternen auf, wo wir früher unseren Durst gestillt haben. Wir können unserem Fleisch folgen. Und wenn wir das tun, wisst ihr, was dann passiert? Dann werden wir durstig. Und dann ruft uns Gott zurück, dann ruft uns Jesus zu, komm her, komm zu mir, trinke von mir. Lass dich neu erfüllen von dem Heiligen Geist. Na, so sagt Paulus das. Geh nicht zu der alten Quelle. Na, es gibt diese, wir haben eine ganze Zeit, einige Jahre in Ricklingen gelebt, da gibt es die Ricklinger Bierquelle. Das ist eine Kneipe. Geh nicht zur Ricklinger Bierquelle, wenn du Durst hast, sondern geh zur Quelle des lebendigen Wassers. Schöpfe aus der Quelle der Rettung, des Heils, aus dieser Quelle, wo du Heilung empfängst, wo du Frieden empfängst, wo du Ruhe empfängst, wo dein Durst, dein Seelendurst gestillt wird. Komm zu Jesus und trinke von der Quelle des lebendigen Wassers. Lass dich neu erfüllen vom Heiligen Geist. Paulus spricht in Römer 5 davon, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Die Liebe Gottes ergießt sich in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und unser Durst wird gestillt. Noch mehr, es fängt wieder an zu sprudeln in uns, aus uns heraus. Und insofern ist das, was hier geschieht, was Jesaja hier schildert, nicht nur eine Prophezeiung für das große Ganze. Nein, es bezieht sich auch auf das, was in Jesus schon passiert ist. Die Rettung, das Heil, es ist schon geschehen. Ja, wir preisen ihn schon als den Retter, weil wir Rettung erfahren haben. Er hat uns schon gerettet. Der Zorn hat sich gewendet. Er liegt auf Jesus. Und wir sind die Getrösteten. Ja, Gott ist unsere Rettung. Das ist sein Name, Jesus. Wir preisen ihn, unseren König, unseren Retter. Wir vertrauen ihn und fürchten nicht. Mittendrin in dieser dunklen Welt, in der wir uns jetzt noch befinden. Und ja, die Quelle, du kannst sie nicht irgendwo aufsuchen, du kannst nicht nach Jerusalem pilgern zu dieser Quelle. Eines Tages wird es dort eine Quelle geben, eine reale Quelle, wenn Jesus wiederkommt. Aber jetzt ist diese Quelle etwas, die du nicht materiell sozusagen irgendwo festmachen kannst. Nein, sie ist geistlich, eine geistliche Quelle. Quelle des Heiligen Geistes, die sprudelt und zu der du aber kommen kannst im Geist. wo du mit Freuden Wasser schöpfen kannst. Wie Jesus das gesagt hat. Komm her, trinke. Was für eine Freude ist das, ne? Wenn du so einen richtig fetten, heftigen Durst hast, was weiß ich, auf Wandertour im Sommer, im Harz, ne? Bist da am Wandern, kilometerweit bist du schon durch den Wald gewandert und du hast Durst. Deine Flasche, du hast deine Trinkflasche vergessen. Oh nein. Und du hast Durst, wie nur was. Und dann ist da dieses Bächlein, was da fließt, mit diesem klaren Wasser. Und du denkst, hurra. Du schmeißt deinen Rucksack ab und wirfst dich in dieses Wasser und trinkst mit Freude, oder? Ist das nicht ein Genuss? Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und was passiert dann? Ihr werdet an jenem Tag sprechen, preist den Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Taten bekannt, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, Lob singt dem Herrn, denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Was ist das? Pfingsten! Was haben sie nicht getan dort, als sie vom Heiligen Geist so erfüllt wurden? Sie haben angefangen, von den großen Taten Gottes zu reden, in allen möglichen Sprachen, so wie der Geist es ihnen eingab. Sie haben sich nicht drum geschert oder gekümmert, was andere jetzt davon denken. Sie haben einfach das erzählt, wovon sie voll waren. Wes des Herz voll ist, davon geht der Mund über. Jesus sagt das in Bezug auf das Böse und Unreine, was aus unserem Mund so oft herauskommt. Aber wisst ihr, Apostelgeschichte 2, Pfingsten, da sehen wir es auf eine andere Art und Weise. Das Herz gereinigt ist, wenn wir ein reines Herz haben und wenn es erfüllt ist von dieser Liebe Gottes durch den Heiligen Geist auf so eine großartige Art und Weise, dann ist unser Herz voll von Lob und Dank. Wir preisen ihn. Ja, wir rufen andere dazu auf. Wir werden zu Lobpreisleitern. Wir leiten andere in den Lobpreis hinein. Wir inspirieren, wir ermutigen, wir stärken, wir führen Menschen dahin, dass sie das werden, wozu sie geschaffen sind, Anbeter Gottes. Wir sind selber Anbeter Gottes, aber wir werden durch die Kraft des Heiligen Geistes befähigt, andere zur Anbetung zu führen, zu sehen und zu erkennen, wie herrlich, wie wunderbar unser Gott ist, wie wunderbar seine Liebe ist, wie großartig seine Rettung und sein Heil ist. Gott befähigt uns, wenn unser Durst gestillt wird, dass wir zur Inspiration, dass in uns diese Quelle strömt zu anderen hin, dass sie auch von dieser Quelle schmecken und anfangen, den Herrn zu loben und zu preisen, ihn anzubeten in Wort und Tat durch ihr Leben. Preist ihn. Sieben Dinge werden hier, sieben ist immer die Vollzahl, ne? Sieben Aufforderungen lassen Sie hier hören. Preist den Herrn. Das Wort preisen heißt, kommt ursprünglich von dem Wort Pfeile schießen, in den Himmel schießen. Ich musste irgendwie denken an Feuerwerk, wisst ihr? Feuerwerk. Wo du so, na, in die Luft hinein dieses Feuerwerk hineinschießt und dann, ist plötzlich dieser Name zu lesen. Jesus leuchtet über den ganzen Himmel, ne? Ausrufen, ruft es aus, ruft den Namen des Herrn an. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Ja, was ist das denn? Das ist der Missionsbefehl. Geht hin, mache zu Jüngern alle Nationen, alle Völker. Und wir sehen es, wie gesagt, in Offenbarung, sehen wir dann Menschen aus allen Sprachen, allen Völkern, allen Nationen, sie werden dort sein. Und das ist diese Begeisterung. Ja, alle Menschen sollen das hören, alle sollen es wissen. Große, kleine, alte, junge, Menschen aus fernen Ländern, aller Hautfarben, aller Sprachen, aller Völker. Alle sollen es wissen, alle sollen ihn kennenlernen, den Retter, der sein Leben hingegeben hat zur Erlösung, als Opfer für unsere Sünde. Alle sollen diese Liebe und Annahme Gottes erfahren, dass sie Kinder Gottes sind. Alle sollen diese Liebe erfahren, alle Völker. Verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist, wie es in Philipper 2 heißt, der Name, der über allen Namen ist, Jesus. Dass sich in dem Namen Jesu beugen alle Knie. Wie Petrus vor dem Hohen Rat bekannt hat, es ist uns kein anderer Name gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Wie Paulus gesagt hat, als ich zu euch kam, habe ich mir vorgenommen, nichts anderes zu wissen als Christus und ihn als gekreuzigt. Will kein anderes Heilmittel mehr verkaufen. Ich will nur noch den einen Namen kennen, durch den ich Rettung und Heil erfahren habe und durch den alle Menschen Rettung und Heil erfahren können. Jesus, wir bringen dir die Situation, du weißt, was los ist. Wir danken dir, dass du alles im Griff hast und wir beten, dass du unsere Geschwister jetzt segnest, sie stärkst und ausrüstest. Tina, und wir bitten, dass du Heil und Heilung und Bewahrung und Rettung schenkst jetzt in der Situation. Wir wissen nicht, was los ist, aber du hast alles im Griff und wir vertrauen dir, Jesus. Amen. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Wisst ihr, es geht darum, dass Menschen ihn kennenlernen. So viele Menschen kennen Jesus nicht. So viele Menschen kennen nicht das Heil, die Rettung. So viele Menschen kennen nicht die Kraft der Auferstehung. So viele Menschen kennen nicht den, der sie geschaffen hat, der sie geliebt hat, der sich hingegeben hat für sie. So viele Menschen kennen ihn nicht. Ich kannte ihn auch einmal zu einer Zeit nicht. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen gab, die über die Geschichte hinweg, ne, angefangen von den Jüngern und den Aposteln, die das aufgeschrieben haben, die das weitergetragen haben, über all die Geschwister in allen Generationen, die es weitergegeben haben, die selbst erfüllt wurden durch den Heiligen Geist und es weitergegeben haben, diese wunderbare Botschaft, die Kraft hat zu retten, die Jesus weitergegeben haben durch das Wort im Heiligen Geist. Ich bin so dankbar, dass es jemanden gab, der mich mit Jesus bekannt gemacht hat. Und jetzt sind wir dran, anderen Jesus bekannt zu machen. Dass sie ihn kennenlernen, damit sie ihn auch loben und preisen, wie wir es tun, damit sie Rettung und Heil erfahren, so wie wir Rettung und Heil erfahren haben und immer wieder erfahren. Lob singt dem Herrn. Er hat uns eine Stimme gegeben, um zu singen. Und wenn es dir gut geht, wenn du erkennst in deinem Leben, wie gut Gott ist, was er dir Gutes tut, dann fang an zu singen. Lob zu singen. Nicht irgendwas, sondern Lob singt dem Herrn. Denn Herrliches hat er getan. Das soll auf der ganzen Erde bekannt werden. Das ist Gottes Herz, Gottes Ziel. Ja, und das Evangelium wird bekannt werden auf der ganzen Erde. So sagt Jesus das. Am Ende wird das Evangelium auf der ganzen Erde verkündet worden sein. Jauchze und juble, Bewohnerin von Zion, denn groß ist in deiner Mitte der Heilige Israels. Und das ist es. Das ist das, was am Anfang, dieses wunderbare, Gott wohnt in ihrer Mitte. Das ist das, was wir Menschen verloren haben durch die Sünde im Garten Eden. Er wohnte mitten im Garten Eden mit seinen Menschen zusammen. Und dann trieb er sie hinaus aus dem Garten, weil er keine Gemeinschaft mit der Sünde haben konnte, der heilige Gott. Aber dann machte er sich wieder auf und hat sich ein Volk erwählt. Und er hat seine Hütte mitten unter ihnen aufgeschlagen als Bild für das, was kommen wird. Und jetzt ist es so, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott wohnt in uns. Gott wohnt in unserer Mitte. Und das ist es, worüber wir jubeln können, worüber wir jauchzen können. Und schaut, ich will das abschließen mit Apostelgeschichte 16. Und das ist das, was mich an Paulus begeistert, wenn ich in seinen Briefen lese, wenn ich über die in der Apostelgeschichte über ihn lese, dann staune ich, dann bin ich begeistert darüber zu sehen, wie sich das, was wir gelesen haben als Prophezeiung in Jesaja, wie sich das materialisiert in seinem Leben. Apostelgeschichte 16. Was ist passiert? Er hat genau das getan, was wir gelesen haben, voll erfüllt mit dem Heiligen Geist, ist er losgezogen, damit alle Völker, alle Menschen diesen Jesus kennenlernen. Getrieben durch den Heiligen Geist, durch die Liebe Gottes treibt uns, sagt Paulus. Die Liebe Gottes treibt uns. Wir wollen, dass alle das erfahren. Und so ist er nach Philippi gekommen und hat dort das Evangelium verkündet und ist dort gefangen genommen worden, mit Silas zusammen, seinem treuen Mitarbeiter. Sie sind zu zweit unterwegs gewesen und sind gefangen genommen worden, sind geschlagen worden, furchtbar zugerichtet worden. Völlig ungerechtfertigterweise. Und dann sind sie in den Kerker geschmissen worden. Und zwar ins Innere des Gefestigt, befestigt mit den Füßen am Block. Dann steht hier in Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas. Wer leidet, der betet, sagt Jakobus. Wer leidet, der bete. Das haben Paulus und Silas getan. Sie haben sich Gott zugewandt, ihrem Gott, ihrem Herrn, ihrem Retter. Mittendrin in der Not, mittendrin im Leiden, haben sie geschrien zu Gott, ah Herr, erbarme dich über uns, hilf du uns, das tut alles so weh, es ist alles so schwer. Und wisst ihr was, im Gebet, was hat Jesus gesagt, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind und eine Sache bitten, ich bin mitten unter ihnen. Er wohnt in Paulus, in Silas. Er ist in ihrer Mitte, im Gebet, vereint. Erleben sie die Gegenwart ihres Herrn. Was tun sie? Ihr Rücken schmerzt. Die Wunden schmerzen. Es ist kalt. Es ist dunkel. Es ist hoffnungslos. Sie wissen nicht, wie es weitergehen wird. Sie sind völlig, sie haben das so auf dem Herzen, das Evangelium rauszubringen, aber jetzt sind sie mittendrin im Gefängnis und können nicht weiter für Jesus wirken. Ihre Berufung ist sozusagen unterbrochen. Wie wird es weitergehen? Wisst ihr, Paulus und Silas zeigen uns, als Kinder Gottes fangen wir in so einer Situation nicht an zu klagen und zu jammern. Wir stellen nicht alles in Frage. Nein, die Kinder Gottes wissen, dass wir in dieser Welt, in dieser Zeit, dass es so kommt, dass wir mit Leiden, mit Nöten, mit Schwierigkeiten, mit Ängsten und Sorgen zu tun haben hier. Dass plötzlich das Unheil über uns hereinbricht. Es kommt. Das überrascht uns nicht. Es hat Paulus und Silas nicht überrascht. Sie haben gebetet. Und dann lobsangen sie. Sie haben das getan, was eigentlich erst noch kommen wird. Ihr sagt, glückselig ihr, die ihr jetzt Leid tragt. Ihr werdet getröstet werden. Verstehen wir das? Leid tragen, ja, das verstehe ich. Okay. Das kenne ich irgendwoher. Und dann sagt Jesus, ja, glückselig, dass du jetzt Leid trägst. Wie? Wie soll ich jetzt glücklich sein? Wie soll ich jetzt mich freuen? Wie soll ich jetzt jubeln? Ich trage doch Leid. Du wirst getröstet werden. Du empfängst den Trost. Und der Heilige Geist in mir sagt, ja, Jörg, bet ihn an, mittendrin in deinen Tränen, in deinem Leiden, in dem noch nicht. Bete ihn an, weil es kommt. Ja, es hat schon angefangen. Bete ihn jetzt an und singe ihm Lob. Juble, jauchze über das Heil, was jetzt schon angefangen hat. Ja, du siehst es doch schon. Schau doch genau hin. Du hast es so vielfältig erfahren. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss doch nicht all das, was er schon an Zeichen und Wundern in deinem Leben, in dem Leben seiner Kinder, in dem Leben, in dieser Welt getan hat. Vergiss es nicht. Das sind Zeichen für das, was kommen wird, was sich erfüllen wird. Lobe und singe ihm Lob jetzt schon, mittendrin im Gefängnis, wenn es dunkel ist. So spricht der Anbetungsleiter meiner Seele, der Heilige Geist in mir. Und ja, er sagt, komm, trink doch jetzt, schöpfe doch jetzt aus der Quelle. Komm und trinke, sagt Jesus von mir, trinke von dem Wasser, was dich befähigt, frei zu sein, ein freies Kind Gottes, egal wie die Umstände sind, egal ob du Schmerzen hast, egal ob du hoffnungslos bist, egal ob alles dunkel ist, mittendrin im Dunkeln, wo es nicht mehr weitergeht. Kannst du ein freies Kind Gottes sein und Gott anbeten, ihm die Ehre geben, jubeln und jauchzen über das, was er getan hat in Jesus. Und so sagt Paulus das in Römer 8. Er sagt, in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Jesus, ich möchte diese Freiheit der Kinder Gottes in mir haben. Ich möchte trinken von deinem Wasser, so dass ich mit Paulus mittendrin im Gefängnis, mittendrin in Schmerzen, mittendrin in Ungerechtigkeit juble und jauchze und dich anbete und dich verherrliche über das, was du schon getan hast und was du tun wirst. Lass uns das jetzt tun noch. Amen.